Gut, wir kommen heute zum Heidelberger Katechismus, Frage und Antwort 2. Bevor wir damit starten, möchte ich kurz was zur Gliederung oder zum Aufbau sagen. Wo sind wir im Heidelberger Katechismus? Auch noch sind wir ja nicht weit. Wir haben uns beim letzten Mal Frage und Antwort 1 angeschaut. Wir könnten sagen, dass Frage und Antwort 1 die Zusammenfassung des Heidelberger Katechismus ist, vielleicht auch das Herz des Heidelberger Katechismus und in gewissem Sinn auch das Vorwort, wo einfach alles zusammengefasst ist, wo deutlich gemacht wird, in die Richtung geht es, wo einmal kurz zusammengefasst wird, worum geht es eigentlich, wenn ich Christ bin? Ja, Frage und Antwort 1 steht sozusagen über allem. Und so ein bisschen ist es auch mit Frage und Antwort 2. Auch die gehört zu keinem der drei Teile des Heidelberger Katechismus. Aber wenn Frage 1 das Vorwort ist, dann ist Frage und Antwort 2 das Inhaltsverzeichnis. Die Frage und die Antwort, die uns zeigt, wie dann der Rest des Heidelberger Katechismus ab Frage und Antwort 3 aufgebaut ist. Und diese zweite Frage wollen wir uns jetzt angucken. Ich lese sie uns. Was musst du wissen, damit du in diesem Trost, und zwar in diesem Trost, von dem in Frage und Antwort 1 die Rede ist, selig leben und sterben kannst? Was musst du wissen, damit du in diesem Trost selig leben und sterben kannst? Drei Stücke. Erstens, wie groß meine Sünde und mein Elend sind. Wie ich von allen meinen Sünden und meinem Elend erlöst werde. Drittens, wie ich Gott für solche Erlösung dankbar sein soll. Wie gesagt, diese zweite Frage ist im Prinzip das Inhaltsverzeichnis. Sie verrät uns in aller Kürze, was wir wissen müssen, um Christ zu sein im Prinzip. Und sie zeigt uns, dass es drei Dinge sind. Das erste ist, wir müssen wissen, wie groß unsere Sünde ist. Das Merkwort, was ich in meinem biblischen Unterricht dafür gebe, ist Elend. Heidelberger Katechismus bezeichnet es auch als Elend, also wie ernst ist meine Lage eigentlich wirklich? Das zweite, was wir wissen müssen, ist, wie komme ich aus dieser Lage wieder raus? Wie kann ich erlöst werden? Das Wort, was ich da immer als Merkwort gebe, damit es auch mit E startet, ist das Wort Erlösung. Also wir haben Elend als erstes und dann muss ich wissen, wie komme ich da wieder raus? Erlösung. Und das Dritte, was ich wissen muss, was nicht fehlen darf, ist die Frage, wie soll ich denn dann leben, nachdem ich erlöst worden bin? Ja, viele fassen das zusammen mit dem Wort der Dankbarkeit. Das ist gut, das ist auch das, der Begriff, den der Heidelberger Katechismus verwendet. Man könnte auch den Begriff Ehre nehmen, wie kann ich zu Gottes Ehre leben? Dann hat man nämlich drei Begriffe mit E, die man sich vielleicht gut merken kann. Elend, Erlösung und Ehre. Was ist mein Elend? Wie kann ich davon erlöst werden? Und wie kann ich dann Gott zur Ehre leben? Was wir an dieser Frage und Antwort 2 sehen, ist, dass der christliche Glaube sehr, sehr einfach ist. Und das Besondere am christlichen Glauben ist, er ist gleichzeitig sehr, sehr einfach und super kompliziert. Aber das ist das Schöne. Auf der einen Seite kann ihn jedes Kind begreifen, und auf der anderen Seite werden wir die gesamte Ewigkeit nicht damit fertig sein, Gott immer besser kennenzulernen, wie schön er ist, wie mächtig er ist, wie weise er ist. Das werden wir werden nicht mal die Bibel hier auf der Erde komplett verstanden haben und selbst die Bibel ist ja nur ein kleiner Auszug aus dem, was Gott alles ausmacht. Und wir werden die ganze Ewigkeit damit zubringen, Gott immer besser zu erkennen. Es ist wahnsinnig komplex, wahnsinnig reichhaltig und gleichzeitig ist es sehr, sehr einfach, sodass es jedes Kind verstehen kann. Und wir sind heute an einem Punkt, wo wir sehen, wie einfach das im Prinzip ist. Wir können es auf drei ganz kurze Dinge herunterbrechen. Das Erste, was wir wissen müssen, ist, wie groß unsere Sünde und unser Elend ist. Es wurde öfter schon festgestellt, dass in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur der Begriff von Sünde immer mehr vergessen geht. Aber mir ist in letzter Zeit aufgefallen, gar nicht so sehr das Konzept von Sünde an sich oder von Schuld an sich. Die Menschen würden schon sagen, dass sie schuldig sind vor jemandem oder vor etwas. Ja, es gab zum Beispiel einen Gottesdienst in Anführungszeichen in den USA vor einiger Zeit. Da haben Leute einen ganzen Wald in einem Raum aufgebaut und dann ihre Sünden begangen, die sie der Umwelt gegenüber begangen haben. Das heißt, irgendwo, ich will das jetzt gar nicht mich darüber lustig machen oder so, sondern einfach feststellen, okay, irgendwo ist ein Bewusstsein dafür da, dass wir schuldig sind oder dass da irgendetwas mit uns nicht ganz richtig ist. Irgendeine Instanz da ist, die uns zeigt, vor der wir verantwortlich sind. Und es hängt damit zusammen, dass wir im Bild Gottes geschaffen sind und dass in jedem Menschen, auch wenn er kein Christ ist, noch immer dieses Fünkchen da ist, zu erkennen, okay, irgendwo bin ich schuldig. Paulus schreibt in Römer zweimal, dadurch, dass Menschen sich voreinander entschuldigen, zeigen sie schon, dass sie ein Bewusstsein dafür haben, dass da irgendwo Schuld da ist. Aber das Problem ist, damit habe ich noch nicht hier diesen ersten Punkt erreicht. Damit habe ich noch nicht meine Sünde und mein Elend erkannt. Vieles von dem, was Menschen heute als Sünde oder Schuld einsehen, ist nur ein kleiner Bereich oder ist sogar gar keine Schuld und Sünde und sie vergessen das, was wirklich im Zentrum steht, was wirklich gemeint ist. Das Erste, was wir erkennen müssen, ist, worin bin ich eigentlich schuldig geworden? Und das erkennen wir dadurch, dass wir Gottes Maßstäbe uns angucken, Gottes Gesetz. Deswegen lesen wir es auch jeden Sonntagmorgen, um uns daran zu erinnern, was sind eigentlich die Punkte, worin wir schuldig geworden sind. Das zeigt uns Gott in seinem Gesetz. Das müssen wir erkennen, worin besteht eigentlich unsere Schuld. Das Zweite, was super wichtig ist, ist, dass wir erkennen, gegenüber wem wir eigentlich schuldig geworden sind. Wir sind nicht schuldig geworden gegenüber irgendetwas. Wir sind nicht, auch nicht in erster Linie schuldig geworden gegenüber anderen Menschen, obwohl das natürlich oft auch, sondern in erster Linie sind wir schuldig geworden gegenüber Gott. Und das Dritte, was wir erkennen müssen, ist, wie groß ist eigentlich meine Schuld und meine Sünde. Deswegen heißt es hier auch, erstens muss ich erkennen, wie groß meine Sünde und mein Elend ist. Und die Antwort auf diese Frage lautet unendlich. Warum ist unsere Sünde unendlich groß? Man könnte ja sagen, muss Gott das so ernst nehmen mit der Sünde? Wenn es schon heißt, eine kleinste Sünde in unserem Leben lässt uns schon verurteilt vor Gott dastehen, warum ist das so unglaublich streng? Und der Grund dafür, warum Sünde so unglaublich schlimm ist, ist, dass Gott so unglaublich groß und majestätisch ist. Wir kennen das alle aus unserer Gesellschaft und unserer Kultur. Wenn wir jemand anderem etwas antun, wird es immer dann schlimmer, je höher diese Person ist. Ich habe schon mal ein Beispiel verwendet. Mir ist jetzt ein neues Beispiel eingefallen, weil es auf einige von euch zutrifft. Ich möchte mal das Beispiel einer Softair, also so einer Waffe, mit der man so Plastikkugeln durch die Gegend schiebt, nehmen. Ja, wenn sich jetzt jemand von euch, der so ein Ding besitzt, ans Fenster setzen würde und auf einen Passanten schießen würde, der da vorbeiläuft, dann wäre das nicht in Ordnung. Ja, also nicht, dass ich dazu ermutigen möchte, aber das wäre nicht in Ordnung. Würde man allerdings dieselbe Software nehmen und sich bei einer Kundgebung von Angela Merkel hinstellen und aus dem Publikum mit dem Ding auf sie zielen und schießen, auch dazu möchte ich nicht ermutigen, dann wäre das ungleich schlimmer. Vermutlich würden sofort Security-Leute kommen, würden einen packen und man würde vermutlich vor Gericht auch deutlich höher dafür bestraft werden. Und jetzt könnte man ja sagen, man hat doch genau das Gleiche gemacht. Es ist nicht genau das Gleiche, weil ein Passant, der einfach im Haus vorbeiläuft, steht in der Hierarchie deutlich unter Angela Merkel. Und genauso müssen wir das jetzt weiterdenken bei unserer Sünde. Denn Gott steht unendlich über uns in seiner Majestät, in seiner Heiligkeit, in seiner Gerechtigkeit, in seiner Herrlichkeit. Und deswegen ist eine Sünde, ja, diese Softwarekugel sozusagen, ist eine Sünde auch unendlich mal viel schlimmer, als wir sie hier auf der Erde vielleicht wahrnehmen. Das heißt, was wir erkennen müssen in diesem ersten Teil ist, erstens, worin bin ich schuldig geworden? Ja, ich suche mir nicht selber aus, was ich falsch gemacht habe, sondern es verrät mir Gott in seinem Wort. Gegenüber wem bin ich schuldig geworden? Gegenüber Gott. Und warum ist meine Sünde so groß? Weil Gott so unglaublich groß ist. Es gibt also einen Berg, den jeder Mensch mit sich herumträgt, der ihn persönlich belastet, aber der ihn vor allem von Gott trennt. Und das ist das Erste, was wir erkennen müssen. Das Zweite, was wir erkennen müssen, ist, wie kann ich diesen Berg voller Schulden, wie kann ich den loswerden? Das ist die Erlösung. Wie überwinde ich diesen Graben zwischen Gott und uns? Wie komme ich mit diesem Gott, an dem ich mich unendlich versündigt habe, weil er eben so majestätisch ist, wie komme ich mit ihm wieder in Ordnung? Wie gelingt es, dass mich Gottes Zorn nicht trifft? Und die Antwort, die uns die Bibel gibt, ist, ich kann da überhaupt nichts machen. Ich kann mich nicht selbst erlösen. Ich kann nicht zu Gott hinaufsteigen. Ich kann nicht sagen, okay, ich mach's wieder gut. sondern die Antwort, die wir auch durch den gesamten Heidelberger Katechismus lesen, die wir in jeder Predigt hier hören, diese Antwort ist eine Person, nämlich Jesus Christus. Und deswegen müssen wir begreifen, wer ist dieser Jesus? Wir müssen begreifen, was hat er für uns getan? Und wir müssen begreifen, wie gilt das für mich? Wer ist dieser Jesus? Es wird dann ausführlich erklärt, dass er wahrer Gott und wahrer Mensch ist. Wahrer Gott, damit er wirklich unsere Sünde tragen kann, dass er die Last tragen kann und dass er wirklich sündlos war. Wahrer Mensch deswegen, weil Gott die Strafe nur an einem Menschen sühnen kann. Was genau hat Jesus getan? Er ist für uns ans Kreuz gegangen, er hat stellvertretend für uns die Last unserer Sünde getragen. Und für mich einzig und allein durch lebendigen Glauben an Jesus Christus. Und darauf finden wir dann die Antworten in aller Ausführlichkeit, was ich jetzt ganz kurz zusammengefasst habe, Fragen und Antworten 12 bis 85. Und das Dritte, was wir begreifen müssen, ist, wie ich Gott dankbar sein soll. Ja, mein Merkwort dafür ist immer Ehre, wie ich Gott Ehre machen kann mit meinem Leben. Wie sieht die Antwort aus von uns auf die Erlösung durch Christus? Es ist eben nicht so, dass ich mir sagen kann, super, Jesus hat alles für mich getan, dann kann ich ja so weiterleben wie vorher. Es geht darum, als erlöster Mensch ein Leben für ihn zu leben. Nicht, um uns den Himmel zu verdienen, sondern aus Dankbarkeit dafür, für das, was Gott in Christus für uns getan hat. Es geht nicht um das Umzu in den Himmel zu kommen, sondern es geht darum, weil mir alles geschenkt worden ist. Natürlich geht es im christlichen Glauben um Gebote, um Gesetz, um du sollst. Wir lesen das Gesetz ja auch immer wieder. Aber eine Sache, die bei diesen drei Teilen auffällt, ist, das Gesetz hat seinen Platz im ersten Teil. Es zeigt uns nämlich, was unser Problem ist. Das Gesetz hat auch seinen Platz im dritten Teil, da wird es sogar dann ausführlich erklärt, nämlich es zeigt uns, wie wir für Gott leben können. Aber das ist ganz wichtig, die Gebote Gottes, die Gesetze Gottes haben im zweiten Teil keinen Platz. Da geht es nämlich nicht darum, was wir tun, sondern da geht es darum, dass Jesus Christus für uns dieses Gesetz vollkommen gehalten hat und uns durch seinen Tod und seine Auferstehung mit Gott versöhnt hat. Zum Schluss möchte ich euch zwei Dinge deutlich machen. Zum einen möchte ich mit euch einen Abschnitt lesen in der Bibel, wo wir sehen, wie diese drei Teile auf kürzestem Raum zusammengefasst sind. Ich finde den prägnantesten und den Teil, der das am prägnantesten und am besten auf den Punkt bringt, finden wir in Epheser Kapitel 2, in Versen 1 bis 10. Allerdings haben wir das vor noch nicht allzu langer Zeit in der Predigt gehört. Von daher möchte ich einen anderen Abschnitt nehmen und würde euch bitten, mit mir zusammen den Titusbrief aufzuschlagen. Titus Kapitel 3, die Verse 3 bis 8. Titus Kapitel 3, Abvers 3. Dort heißt es, denn auch wir waren einst unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mannigfachen Lüsten und Vergnügungen, lebten in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. Das ist der erste Teil, unser Elend. Jetzt der zweite Teil. Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien, da hat er uns, nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, nicht weil wir das Gesetz gehalten haben, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Retter. Aber der Zweck ist nicht einfach nur, dass wir jetzt so weiterleben können wie vorher, sondern damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt, der Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens würden. Und jetzt glaubwürdig ist das Wort und ich will, dass du dies mit allem Nachdruck bekräftigst, damit die, welche an Gott gläubig wurden, darauf bedacht sind, eifrig gute Werke zu tun. Dies ist gut und nützlich für die Menschen. Ja, jetzt am Schluss in Vers 8 sehen wir den dritten Teil, dass es eben nicht darum geht, dass wir einfach erlöst worden, um danach so zu leben wie vorher, wie wir in Vers 3 gesehen haben, sondern jetzt, dass wir dazu befreit sind, zu dem, wozu Gott uns eigentlich geschaffen hat, nämlich gute Werke für ihn zu tun. Das andere, was ich euch deutlich machen wollte, ich habe es euch jetzt an einem Abschnitt in der Bibel deutlich gemacht, auch unser Gottesdienst ist so aufgebaut, dass man diese drei Teile feststellen kann. Mit Absicht. Weil wir eben glauben, dass es so wichtig ist, dass wir diese drei Dinge immer und immer und immer wiederholen. Wir haben im Gottesdienst relativ zu Beginn eine Gesetzeslesung, wo wir uns wieder neu vergegenwärtigen, was unser Problem ist, dass wir schuldig vor Gott stehen. Wir haben dann allerdings ein Gebet und einen Zuspruch der Gnade, wo wir erkennen, okay, wir sind erlöst worden. Und wenn wir dann springen in die Predigt, dann geht es in der Predigt eben einerseits um die Zusage des Evangeliums, um diese Zusage der Erlösung. Jede unserer Predigten soll sich um Jesus Christus drehen und gleichzeitig soll uns die Predigt aber immer wieder diesen dritten Teil deutlich machen. Wie sollen wir jetzt als Erlöste im Alltag leben? Wie sollen wir als Antwort auf das, was Jesus für uns getan hat, leben? Das heißt, gerade Teile 2 und 3, die Erlösung und unsere Antwort darauf, die finden wir in jeder Predigt. Es kommt natürlich immer auf den Abschnitt an. Wenn der Abschnitt eher jetzt das Evangelium an sich im Zentrum hat, dann wird es mehr um den zweiten Teil und ein bisschen weniger um den dritten gehen. Wir hatten heute eine Predigt, wo eindeutig Aufforderungen da sind, wo das praktische Leben gezeigt wird für Menschen, die in der Nachfolge leben. Und da ist dann natürlich der Teil 2 kürzer, dass wir über die Erlösung sprechen, obwohl sie vorkommt und drin ist. Und der dritte Teil ist dann eben länger, nämlich das, wie wir praktisch darauf antworten sollen, dass Jesus uns erlöst hat. Aber falls ihr euch immer mal gefragt habt, wir reden ja auch immer mal darüber, wie ist unser Gottesdienst aufgebaut. Ein Ziel des Aufbaus unseres Gottesdienstes ist, dass wir jeden Sonntag immer wieder diese drei Punkte wiederholen, weil die sind sozusagen das ABC unseres christlichen Glaubens. Soweit von mir. Gibt's Fragen, Anmerkungen, Ergänzungen dazu?